ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Was haben wir schon erfahren in SWR 1 Leute heute? Mein Magen und vor allen Dingen der von meinem Gast, von Thomas Kund als Tatortreiniger, der sollte halbwegs stabil sein und mitspielen. Was noch? Welche Qualitäten muss ich noch mitbringen, wenn ich in deine Branche einsteigen möchte?
Ich denke, auf jeden Fall ist ganz wichtig Empathie. Klar, ein stabiler Magen. Dann auch vielleicht eine gewisse, der Sachse würde sagen, Fischelandheit, also dass man Fischeland ist, also dass man schnell Entscheidungen treffen kann und lösungsorientiert denkt. Und wir treffen Menschen in einem ihrer verwundbarsten Augenblicke, also auch Pietät, und man muss körperlich und physisch, also physisch und psychisch stabil sein, das ist ganz wichtig.
Du brauchst auch eine gute Nase, oder du hast eine gute Nase?
Ich denke, ich habe eine gute Nase, ja.
Wie zeichnet sich die aus?
Also ich sage immer, ich kann eigentlich unten im Erdgeschoss sagen, wie lange derjenige oben im fünften tot lag. Also die zeichnet sich darin aus, dass ich halt wirklich ein gutes Gespür oder eine gute Nase habe. Und die ist sehr ausgebildet, geprägt, dass ich wirklich gut riechen kann, denke ich. Ja.
Wusstest du das vorher schon, bevor du den Job als Tatortreiniger angetreten hast?
Nein, da habe ich noch nie drüber nachgedacht vorher, und das merkt man erst dann so Step by Step.
Und du sagst auch, du kannst riechen, ob eine Leiche vorher eine Chemotherapie durchgemacht hat oder nicht. Wie riecht das?
Also Geruch ist ja immer schwer zu erklären. Erkläre mal,
wie Schokolade riecht.
Ja, wie Schokolade riecht oder wie eine Mandarine schmeckt, wenn jemand keinen Geschmack hat. Leiche an sich riecht ja süßlich, also ist ein leicht süßlicher Geruch, vielleicht auch mit einer ranzigen Note. Und wenn jemand zum Beispiel ganz viel Rotwein getrunken hat und ist dann verstorben, dann ist das säuerlich und eher unangenehm. Bei Chemotherapie hat das so einen metallischen Geruch eher und Geschmack, weil man schmeckt ja auch Leichengeruch, sage ich jetzt mal. Also da gibt es schon Unterschiede, ja.
Du hast eben schon Empathie angesprochen, Menschlichkeit. Du bist ja nicht nur irgendwie dein eigener Putztrupp, darum geht es ja gar nicht, sondern du machst ja mehr, als dass du eine Wohnung aufräumst, oder?
Naja, also ein guter Indianer verwertet ja den ganzen Büffel. Also wir machen Haushaltsauflösung, Beräumung, Nachlasssicherung. Ich bin Gutachter und Sachverständiger für Leichenfundorte und Desinfektion. Ja, wir machen halt die Leichenfundortreinigung, Spezialreinigung. Also das sind zum Beispiel Messi-Beräumung, ob trocken oder feucht. Das gehört alles dazu. Und alles, was desinfiziert werden kann, das werden wir auch und können wir desinfizieren. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man gar nicht drüber nachdenkt, was es alles zu desinfizieren gibt. Also von Autobahnbrücken, die wir desinfizieren, oder Rasen in Fußball, wenn es um Fußball geht. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die desinfiziert werden müssen, und da sind wir die Profis.
Und ich habe gelesen, dass bei deinem ersten Job als Tatortreiniger deine Mutter mit dabei war.
Ja, aus Versehen war die mit dabei, aber sie war dabei. Ja.
Gut, und war das ein gutes Gefühl oder sagst du, nee, war geht so?
Ja, es war halt, bis zu dem Zeitpunkt, da hatte ich, also als der erste Anruf kam, hatte ich eigentlich schon vergessen, dass ich Tatortreiniger bin. Und dann hatten die bei uns in der Firma angerufen, unsere Sekretärin ist rangegangen und jemand von der Kripo hat sich bei ihr gemeldet und hat gesagt, ja, hier ist Kommissar Wiese, ich muss sofort Herrn Kund sprechen, ich bin von der Mordkommission. Und sie ist mit zitternden Händen gekommen und hat mir das gegeben. Der Kripo-Beamte hat mir erklärt, was passiert ist und dass ich ihm mal erzählt habe, dass ich Tatortreiniger bin. Und hat mir den Auftrag gegeben und ich hatte null Ahnung, was ich machen muss. Ich hatte das ja aus einem Grillabend, aus einer Bierlaune heraus entschieden, dass ich Tatortreiniger werde. Und ja, was macht man in einer aussichtslosen Situation? Ich habe meine Mutti angerufen und ich habe ihr das alles erzählt und meine Mutter hat gesagt, ach, kann ich da mitkommen? Und war ich heilfroh und dann sind wir da hingefahren. Und ich stand da davor und wusste gar nicht, wo ich anfange. Und meine Mutter, die hat losgelegt, hat gesagt, hier müssen wir jetzt reinigen. Wir ditschen erstmal das Blut auf. Der Sachse ditcht. Also wir ditchen das Blut auf. Und ja, dann hat meine Mutter eigentlich sehr gut den Tatort gereinigt. Die Leute wissen bis heute nicht, dass das unser erster Tatort war. Ich war auch pietätvoll. Und ich habe auch nicht gesagt zu meiner Mutti, ich habe gesagt, das ist die Birgit, das ist meine Kollegin, ja, die unterstützt meine Arbeit heute hier. Und dann haben wir losgelegt.
Thomas Kund ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Wenn du nach deinem Beruf gefragt wirst, was sagst du dann? Sagst du dann Desinfektor oder sagst du Tatortreiniger?
Ich sage eigentlich beides nicht. Ich sage meistens, ich bin in der Reinigungsbranche tätig mit Desinfektionshintergrund.
Weil du keine Lust hast, dass du gleich irgendwie, ach komm, erzähl mal, was sind.
Das kommt trotzdem automatisch. In meinem früheren Leben war ich ja in der Finanzdienstleistung, mhm, und wenn du dann gesagt hast, hey, was machst du eigentlich beruflich? Und man hat so, hey, ich bin in der Finanzdienstleistung, ich berate Privat- und Geschäftskunden. Dann ist es immer so, oh Gott, der will mir was verkaufen, ich muss ganz schnell weg. Man hat sich eine halbe Stunde top unterhalten. Und heute, wenn ich das mache, ach so, was ist das speziell? Das klingt ja fast so wie Tatortreinigung. Das ist ja interessant. Also machen könnte ich es nicht, aber gucken würde ich schon mal gern. Also was ist denn dein krassester Fall? Also das ist total faszinierend, dass die dann komplett anders reagieren.
Die Fernsehserie der Tatortreiniger, das geht dann schon so in die Klamauk-Richtung. Damit dann irgendwie immer verglichen zu werden, nervt oder sagst du, hat den Beruf vielleicht auch ein bisschen bekannter gemacht?
Hat den Beruf natürlich bekannter gemacht. Ich bin nicht genervt. Ich habe selber komplett alles geguckt. Ich bin Fan. Ich habe auch Björn schon kennengelernt. Und mega Typ. Und was der erlebt, das ist halt auch alles so. Also ich habe die gleichen Sachen mittlerweile erlebt. Also Prostituierte getroffen, Maserati Quattroporte. Gab es mal jemanden, der so ein Auto hatte. Wir waren schon im Keller eingeschlossen. Also es gab wirklich schon alle Situationen. Und es gibt noch viel verrücktere. Also ich zeige ja maximal 20% meiner Fälle, unserer Fälle, können wir auch nur zeigen. Und es gibt viel verrücktere. Und wenn ich da sagen würde, okay, das machen wir jetzt mal in so eine Serie oder so, da würde jeder sagen, also der Autor hier hat aber übertrieben, das gibt es ja gar nicht, das ist ja unmöglich oder so. Also von daher, die Sendung ist perfekt und ja, ich erlebe das Gleiche. Der Unterschied ist, Björne kommt zum Tatort oder Schotti, macht sauber, mhm, und ist dann wieder weg, wischt frisches Blut weg und ist dann weg. Unsere Fälle dauern meist länger, weil so 60% unserer Fälle sind natürlich Menschen, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen.
Wahnsinn. Also alleine die Vorstellung. Wie läuft denn so ein Tag ab? Und man muss dazu sagen, du bist ja keine Ein-Mann-Show, sondern du hast einen ordentlichen Betrieb.
Ja, also wir sind zwei Inhaber des Geschäfts und wir haben 10 Angestellte und haben natürlich noch ein paar Partner in Deutschland mittlerweile verteilt. Mein Tag sieht so aus, dass ich meistens, wenn ich früh zu Hause bin, dann aufstehe und meinen Sohn zur Schule bringe. Ich bin heute gespannt, was die Zeugnisse sagen, aber ich bin guter Dinge. Und dann starte ich eigentlich schon in den Tag, dann ist es 7:30, dann fahre ich schon die ersten, entweder Hausverwaltung oder Polizei oder Verwaltung oder Wohnungen an, teile dann natürlich unsere Teams ein. Häufig wäre ich dann so, Mensch, du machst ja Insta und Show und das alles ringsrum, kommst du selber noch dazu? Und es ist ganz oft so, also A, habe ich mein Besteck immer im Auto, also ich habe immer alles dabei und es ist, ich war mal zu einer Show und habe da vorher noch in der Stadt gereinigt, weil wir einen Auftrag gekriegt haben und da habe ich gedacht, dann brauchst du ja nicht jetzt in Leipzig anrufen und dass, mhm, da jemand hierher kommt, das machst du schnell noch selber. Und also es passiert oft, dass ich noch einen Tatort reinige und danach zum Beispiel nach Köln fahre und auftrete. Also ich mache den Job noch selber und den mache ich sehr gern.
Wahnsinn. Deine Putzmittel, sind das klassische Dinge, die ich auch im Drogeriemarkt kaufen kann oder Spezialmittel?
Also es gibt natürlich ein paar klassische Sachen, die man dabei hat. Ansonsten haben wir schon Spezialreiniger, spezielle Fettlöser, spezielle Desinfektionsmittel, Wasserstoffperoxid haben wir immer dabei. Also so die wichtigen essentiellen Sachen. Wir haben natürlich auch Spezialwerkzeug. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal so ein Tatortreiniger sieht, der sich postet und der zeigt sich mit einem Holzschrubber, das ist ganz unhygienisch. Also wir haben Alustiele, Plastikköpfe, das kann gereinigt und desinfiziert werden oder auch mal entsorgt werden. Also wir fahren dann nicht mit irgendwelchen Material rum, wo man dann die Bakterien mit nach Hause nimmt. Tatortreiniger sollten sich nie Arbeit mit nach Hause nehmen.
Also das ist nicht der Schrubber, den ich zu Hause habe. Eine, ja, Sache noch, du verabschiedest dich, wenn du die Wohnung verlässt, bewusst.
Das ist meine persönliche Marotte. Warum? Und ich empfehle das auch anderen Kollegen. Ich sage einfach immer so, mein Job ist getan, ich bin Tatortreiniger, ich habe heute hier gereinigt und ich sage dann auch immer, nicht auf Wiedersehen. Ich sage tschüss oder mach's gut, weil ich will die ja auch nicht wiedersehen. Und ich hoffe dann auch immer, dass keiner antwortet. Das wäre ja auch blöd.
Das stimmt.
Und dieses Verabschieden, das ist für mich so, hier ist mein Job beendet und ich nehme es vielleicht auch im Kopf nicht mehr nach Hause. Dass das nicht immer funktioniert, ist auch klar. Es gibt manchmal Fälle, über die man schon nachdenkt. Aber ich habe dann trotzdem so einen Abschluss für mich. Und das ist mein Ding.
Im Büro meines verstorbenen Vaters rumzukramen, finde ich schon, ehrlich gesagt, nicht ganz so angenehm. Das ist der Job allerdings von SWR1 Leutegast Thomas Kund als Tatortreiniger. Du kramst nicht rum, das muss ich dann korrigieren. Aber welche Faszination hat das für dich am Anfang auch schon gehabt, dass du den Finanzdienstleister dran gegeben hast?
Also muss ich dazu sagen, also zum Beispiel als meine Großmutter verstorben ist, da jetzt im Haushalt alles rauszuräumen oder so, konnte ich auch nicht, weil du nimmst ja alles in die Hand und jedes Teil ist eine Erinnerung. Aber ansonsten, ja, es fasziniert mich, glaube ich, alles. Jede Wohnung hat ihre Geschichte, der Mensch hat dadurch eine Geschichte und hat ein Bild für mich und es ist immer wieder spannend. Also ich könnte auch nicht sagen, ich habe alles gesehen, den nächsten Tag passiert irgendwas, wo du denkst, guck, du hast doch noch nicht alles gesehen.
Anhand welcher Dinge, welcher Bausteine baust du die Geschichten zusammen? Was ist da für dich so entscheidend, wenn du in eine Wohnung kommst?
Ja, das sind zum Beispiel Fotos, also das können Bücher sein. Also wenn zum Beispiel viele Reisebilder sind, viele Fotos von Reisen und dann haben sie einen Reisebericht und dann weißt du, das war jemand, der vielleicht ein gewisses Fernweh hatte, der gerne unterwegs war. Denn es gibt vielleicht aber jemanden auch, der in eine andere Richtung total belesen war oder gesammelt hat irgendwas. War es jemand, der ganz akkurat und sauber war und alles gerade und alles seinen Platz hatte oder doch jemand, der viele Grünpflanzen im Zimmer hatte oder das lässt ja alles, also für Rückschlüsse ist ja da alles offen dann und dann, ja, dann baut man sich das so zusammen, was man so sieht und was man findet und erkennt. Und ich glaube, dann erkennt man halt oder dann entsteht so ein Bild von einem Menschen halt.
Du hast eben schon deutlich gemacht, die Verabschiedung ist dir wichtig, wenn du eine Wohnung verlässt, um auch bei dir so den Prozess der Verarbeitung vielleicht einzuleiten. Trotzdem nimmst du ja was mit und trotzdem belastet dich das eine oder beschäftigt dich das eine mehr als das andere. Wie gehst du damit um? Gehst du da alleine? Schaffst du das alleine? Musst du dir manchmal auch Hilfe nehmen?
Also ich bin ein lebensbejahender Mensch. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den Job, dass man positiv im Leben steht. Das ist ganz wichtig. Und ich rede natürlich drüber. Es gibt Menschen, mit denen ich drüber reden kann, wenn mich was beschäftigt. Ja, dann schreibt man ein Buch oder man geht auf die Bühne. Das hilft auch. Und es ist so, ich habe so 2-3 Gruppen im Freundeskreis, wo man sich trifft. Und wenn ich zum Beispiel sowas erlebe, was mich beschäftigt oder was ich auch unterhaltsam finde, dann baue ich mir das im Kopf auch so ein bisschen zusammen. Wie kann man das erzählen? Mhm. Und dann müssen auch die Freundesgruppen von mir immer herhalten. Und dann gucke ich, okay, wie reagieren die drauf, wenn ich die Story erzähle? Und ja, das hilft mir schon. Das ist schon was. Ja, dann ist es aus dem Kopf auch so ein bisschen wieder raus.
Das heißt, wenn wir hier reden, hat das auch eine psychologische Wirkung.
Ja, vielen Dank dann nochmal.
Sehr, sehr gerne, dafür nicht. Wir sind ja froh, dass du hier bist. Wir haben allerdings, Thomas, muss ich dir sagen, eine Hörerin mit dem Thema heute verloren. Moni Schneider aus Haslach im Landkreis Biberach, die hat nämlich geschrieben, sorry, ich mag die Sendung von ganzem Herzen, aber heute bin ich raus. Dieses Thema ist nichts für mich, soll keine Kritik am Gast sein. Gott bewahre, Hut ab vor seinem Beruf. Aber sie ist es nicht, die du damit ansprichst, aber du sprichst ja auch große Menschengruppen an, weil du stehst auf der Bühne.
Genau, also es kommen ganz, ganz viele und ich sage dann, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne komme, gibt es eine Triggerwarnung und ich sage immer, ich weiß, so 80-90% von euch ist heute freiwillig hier. Meistens gibt es immer so 2-3 Männer, die mussten mit und die gehen mitunter auch raus, weil das Thema einfach nichts für die ist. Mhm. Die können die Bilder nicht sehen, die können damit nicht umgehen, denen wird schlecht und das ist völlig legitim. Aber es gibt halt auch viele True Crime Fans oder auch Leute, die einfach das Thema an sich interessiert und ich erzähle sehr viel darüber, natürlich immer mit einer sozialen Botschaft, sehr unterhaltsam, weil ich glaube, Lachen ist das angenehme Weinen und Lachen ist die beste Medizin und das transportiert noch besser die Information Und dann ist es ein bisschen True Crime, ein bisschen Schocken. Aber am Ende die soziale Botschaft, dass der eine und der andere, dass man sich so ein bisschen gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt und auf den einen oder anderen achtet. Und wenn die Leute rausgehen und sagen, war ein cooler Abend, es hat Spaß gemacht, da zuzuhören, dann ist das perfekt für mich.
Wann bist du das nächste Mal in Baden-Württemberg?
7.4. Theaterhaus.
Gut, in Stuttgart. Ja.
Genau.
Und das ist ja schon mit ordentlich Vorlauf, ne? Also du wirst gut gebucht und hast eine volle Tour.
Ich habe, genau, letztes Jahr waren wir in über 30 Städten unterwegs. Das war total spannend. Aber das ist auch nochmal ein zweiter Beruf, den man dann hat. Also zum normalen, in Anführungsstrichen normalen Job, ist das nochmal ein zweiter Beruf. Aber es macht auch mega Spaß, wenn auch die Leute danach kommen und sich freuen und sagen, hey, das haben wir gar nicht so gewusst. Oder die Story ist ja super spannend und informativ. Also dann, glaube ich, dann macht man alles richtig. Und das Schönste, der schönste Lohn für in dem Fall einen Künstler ist natürlich der Applaus. Und deswegen, das tut gut.
Viele von uns stellen sich diese eine Frage. Und SWR1-Leute-Gast Thomas Kunst, da gibt's die Antwort. Nach dem Tod komme ich. Das ist der Titel seines Buchs, das er geschrieben hat über das Leben eines Tatortreinigers. Du beschreibst deine Arbeit so, du löschst das Leben noch einmal aus. Das klingt unwahrscheinlich hart und kalt. Erklär es mal.
Naja, wir haben drei Phasen des Todes. Es ist einmal der Herztod, dann gibt es den Hirntod und dann den biologischen Tod. Alle Zellen im Körper sterben ab. Und für mich gibt es dann noch zwei Phasen. Und das eine ist einfach die, wenn wir so eine Wohnung leer räumen, wenn wir eine Wohnung beräumen, wenn wir die leer machen, dann schmeißen wir alles weg und da löschen wir die Burg, die das Leben des Bewohners war, die löschen wir ja komplett aus und löschen das ganze Leben aus. Alles, was mit dem Leben zu tun hat, was in der Wohnung ist, dieser Eiffelturm zum Beispiel, den man sich vielleicht auf der Hochzeitsreise gekauft hat, der hat ja für uns keinen Wert. Das ist Nippes, also das ist Kram, das schmeißen wir ja weg. Der hatte aber einen ganz ideellen Wert, das war was Besonderes. Und ja, dadurch ist ein Leben nochmal ausgelöscht und der Mensch ist nochmal tot. Also das ist so die vierte Phase. Und dann die fünfte Phase ist, Menschen sind ja erst dann tot, wenn wir uns nicht mehr an sie erinnern. So, solange es immer noch eine Erinnerung gibt, dann ist das relativ schön. Aber wenn die nicht mehr da ist, dann gibt es nichts mehr von dem Menschen. Und ich habe mich mal mit einem Kollegen gestritten und war wirklich sauer. Und da hat ein Freund zu mir gesagt, Thomas, wärst du immer noch böse, wenn du wüsstest, der hat nur noch 3 Tage zu leben. Wenn du jetzt mit Ja antwortest, ich wäre immer noch böse, dann ist er ja eh für dich gestorben. Dann ist es egal. Aber wenn du jetzt so ins Schwanken kommst und sagst, nee, dann würde ich es wahrscheinlich klären, weil ja, ist eigentlich Blödsinn, wegen so Mist sich zu streiten. Dann kann ich nur empfehlen, dann mach das heute, mach das morgen, aber mach es so schnell wie möglich. Denn wenn hätte, kommt, ist haben weg. Und wenn ich gesagt, boah, hätte ich das mal noch geklärt und habe eigentlich nur eine blöde Erinnerung an den Menschen, dann ist total schön, total schade. Und es wäre doch schön, dass man sich eher positiv zurückerinnern kann. Und die Menschen, die nicht mehr da sind, die wollen ja auch nicht, dass wir traurig sind, sondern dass wir weiter durchs Leben gehen, dass wir lächeln und uns eher an schöne Momente mit denen erinnern.
Wie wichtig ist es dir bei deiner Arbeit, das Bild nicht zu zerstören desjenigen, der gestorben ist, für die Angehörigen?
Ja, total wichtig. Das ist ja auch mit dem, was ich zum Beispiel zeige bei Instagram und so, dass ich da mit den Leuten rede und sage, ich möchte gern darüber reden, ich möchte das gern öffentlich machen, ist das für euch okay? Also ich hole mir das Einverständnis und es ist wichtig, dass das Bild von den Leuten nicht zerstört ist. Also wenn ich dann zum Beispiel, es gibt eine Story, da hat jemand Kacke gesammelt in Gläsern. Also er hat den ganzen Schrank voller Gläser gehabt, wo halt Fäkalien drin waren.
Ein Fetisch.
Und der hatte das auch strukturiert und nummeriert und die Frauen, die das gemacht hatten, die haben das alle freiwillig abgegeben. Aber ich gehe doch nicht zu dem Bruder und sage übrigens, ihr Bruder hat Scheiße in Gläsern gesammelt. Damit zerstöre ich das Bild. Die sollen den so in Erinnerung behalten, wie der Mensch mal war. Und das ist nicht meine Aufgabe, das Bild zu zerstören.
Wahnsinn. Okay, du machst ja gerade schon deutlich, du schreibst ein Buch, du stehst auf der Bühne, benutzt Instagram auch oder bespielst Instagram. Da könnte man dir Indiskretion vorwerfen oder dass du pietätlos bist. Aber du hast ja gerade schon deutlich gemacht, dass dir das ganz wichtig ist, dass du das immer in Absprache mit den Angehörigen, mit den Betroffenen dann halt auch machst.
Genau. Und das ist zum Beispiel Messi-Wohnung. Es gibt trockene und feuchte Messis.
Kommen wir gleich noch.
Und das genau, ist ein Riesenunterschied. Und auch da, ich würde zum Beispiel dieses Vorführen im Fernsehen, dass man manchmal so sieht, da kommt jemand, der macht bei einem Messi sauber. Das ist kreuzgefährlich und das würde ich nie machen, aber das erzählen wir dann noch.
Wie Thomas Kund als Desinfektor, als Tatortreiniger arbeitet und das Geschehene für sich verarbeitet, das hat er hier in SWR1 Leute eben schon deutlich gemacht, das haben wir schon gehört. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Was hat der Job, sage ich mal, jetzt seit über mehr als 10 Jahre mit dir selbst so gemacht?
Er hat mich schon verändert in der Form, dass ich, es gab früher in der Finanzdienstleistung so diesen Spruch, intensiv arbeiten, intensiv Freizeit. Wenn du viel arbeitest, gutes Geschäft machst, dann kannst du nach Dubai fliegen und tollen Urlaub machen und so. Darauf kommt es gar nicht an im Leben für mich. Und intensiv arbeiten, intensiv Freizeit ist jetzt wirklich mein Lebensmotto. Ich arbeite sehr gerne, es ist nicht mein Beruf, es ist meine Berufung. Aber wenn ich Freizeit mache, ist das mit meinem Sohn, mit meiner Familie, mit Freunden, mit Menschen, die ich mag. Und das verbringe ich intensiv. Ich genieße jede Minute, weil ich festgestellt habe, eine Sekunde im Leben kann alles verändern. Eine Sekunde kann alles über den Haufen werfen. Erst ist alles in Ordnung, alles passt. Und dann passiert irgendwas und es reißt dich komplett aus der Bahn und verändert halt dein Leben. Und deswegen bin ich sehr dankbar für alles, was ich habe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man immer wieder dankbar ist. Und ich freue mich über jeden Tag und über Mikroglücksmomente. Also es ist gar nicht dieses große, ich brauche immer was Neues, was Größeres, was Schnelleres und so, sondern diese Mikroglücksmomente ist, für mich zum Beispiel im Elbsandsteingebirge zu sein und mit meinem Sohn die Eichhörnchen beobachten. Also das ist was total Wertvolles.
Hast du heute schon einen Mikroglücksmoment?
Ja, das Frühstück war lecker zum Beispiel.
Das ist gut. Ich habe gehört, dass der Kriminalbeamte, der dich damals zu dem Job gebracht hat, den du jetzt machst, der sagt, dass du über die Jahre auch ruhiger geworden bist. Bist du nachdenklicher geworden?
Nachdenklicher, ruhiger, ja, beides. Ruhiger zum einen, ich muss nicht mehr der Letzte auf der Party sein und immer im Mittelpunkt stehen. Ich ziehe mich auch gern mal zurück und bin einfach nur da. Und höre mir zu. Früher war ich immer so die Rampensau, die im Mittelpunkt stehen muss und immer lustig und immer fröhlich.
Ja gut, davon hast du ja immer noch was. Du setzt dich vor ein Mikrofon, gehst auf Bühnen, das macht auch nicht jeder.
Ja, hier ist es ja gut, aber ich muss es eben nicht auf jeder Feier und auf jeder Party. Und ich gucke Leute anders an. Also wo ich vielleicht früher vielleicht schnell mit Vorurteilen unterwegs war, das mache ich heute nicht mehr, sondern oder ich denke weniger, sondern ich denke immer so, okay, warum ist die Situation jetzt gerade so? Warum ist der vielleicht gerade ein bisschen gereizt? Warum ist der so unfreundlich heute? Was ist da vielleicht passiert? Oder warum so? Und manchmal ist es erstaunlich, wenn man dann auch jemanden an der Rezeption fragt, Mensch, was ist denn heute los? Warum sind sie heute so kriegscremig? Und dann gucken die an, bin ich das? Und ich sage, ja, ich nehme es gerade wahr. Und dann sagen die, ach naja, es war heute einfach ein blöder Tag. Und dann ist mein Zitat immer, ja, lächle die Welt an und sie lächelt zurück, alles wird wieder gut. Und dann, also das ist es. Oder man sieht jemanden, man wechselt die Straßenseite, weil das jemand ist, der total verwahrlost ist, weil der in die Hose gepinkelt hat und der auch stark riecht und so. Manchmal ist es total spannend, wenn man den fragt, Mensch, wie geht's Ihnen? Und dann erfährt man manchmal, warum der Mensch in dieser Situation ist. Und dann sehe ich den mit komplett anderen Augen. So, den hätte ich vorher verurteilt, aber es ist halt wahrscheinlich irgendwas im Leben passiert, was dazu geführt hat. Wir verurteilen Menschen zu schnell. Es ist einmal besser, vielleicht mal mit ins Gespräch zu kommen, mit den Leuten zu reden und hier und da auf den anderen zu achten oder Rücksicht zu nehmen.
Du hast durch deinen Job, habe ich gelesen, auch Gefängniserfahrung gemacht. Also nicht, dass du selber im Gefängnis saßt, sondern du hast jemanden dort besucht. Kannst du die Geschichte erzählen?
Ich habe, also schon, das ist schon öfters jetzt mittlerweile auch gewesen. Wir sind auch im Gefängnis und desinfizieren zum Beispiel Zellen und reinigen Zellen. Meine erste Erfahrung war, dass ich jemanden im Gefängnis besucht habe, der ja wirklich eine krasse Straftat begangen hat. Und ich musste mit ihm verschiedene Sachen klären, weil der Haushalt aufgelöst wird und dann sitzt halt ein Mensch gegenüber, der hat, also ist halt wie du und ich, ein ganz normaler Mensch, aber man weiß, der hat was ganz Schreckliches gemacht. Und man hört ja häufig so dieses, ja, im Gefängnis in Deutschland, die leben noch wie im Schafhaftenland, das ist toll. Ich habe festgestellt, dass diese die Türen sind alle zu. Also man kann nicht einfach, jetzt gehe ich dahin oder gehe ich dahin. Also diese Freiheit, die man hat, mit dem Handy rumzudatteln, zu gucken oder ich möchte jetzt auf mein Konto gucken oder ich möchte jetzt den und den anrufen, das ist nicht, sondern da gibt es einen straffen Zeitplan und daran hast du dich zu halten. Und wenn du von der einen Tür in die andere gehen willst, dann musst du jemanden vom Wachpersonal fragen. Also Gefängnis ist schon auch eine Strafe und das hat echt auf mich so in dem Augenblick sehr bedrückenden Eindruck gemacht.
SWR1-Leutegast Thomas Kund, der trifft in seinem Job als Tatortreiniger nicht nur regelmäßig auf Leichen, sondern auch auf Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind. Wir waren eben schon so bei den Lehren deines Jobs für dich. Was macht das mit dir, das zu sehen?
Es ist halt so, ich sag mal, für uns alle, finde ich, also ich schließe mich da ein, für unsere Gesellschaft eigentlich so ein Armutszeugnis. Das ist also 60% unserer Fälle sind Leute, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen. Wo keiner vorbeikommt, wo keiner mitkriegt, die sind verstorben. Wir leben halt in einer schnelllebigen Zeit. Es wird alles schneller, höher, weiter. Aber irgendwie bleibt die Menschlichkeit da auf der Strecke. Und also mich macht das betroffen. Ich war letztes Jahr in Afrika und dann ich war auf dem Kilimandscharo und dann hat man mit den Trägern gesprochen, die sagen, was machst du beruflich? Und dann habe ich denen das erklärt und was mein Job ist. Und die konnten das nicht fassen, dass Menschen alleine sterben. Die sagen, man hat doch Familie und die Leute ringsrum. Und das konnten die gar nicht begreifen, weil die sagen, ihr seid so ein reiches Land. Und dann sterben Leute einsam. Wie kann das sein? Und das ist auch so ein Bestandteil aus der Show, dass ich halt immer wieder darauf auch, ich sag mal, dränge und sage, guck doch nach den Leuten. Wie oft ist das? Wir kommen nach Hause, die alte Dame im zweiten Stock, die steht am Schuhschrank und macht irgendeine Alibi-Handlung und man ist einfach genervt und rennt dran vorbei und denkt, die steht schon wieder unten und hat mich blöd angeguckt. Aber ich habe die einmal im Leben angelächelt. Und seitdem freut die sich, wenn ich komme. Und wenn ich 18 Uhr nicht komme, dann steht die am Fenster und macht sich sogar Sorgen. Und ich bin vielleicht der einzige soziale Kontakt. Und wir brechen uns doch keinen Zacken aus der Krone, wenn wir dann sagen, wissen Sie was, ich hatte heute einen beschissenen Tag, ich will nur noch duschen und dann ins Bett und noch ein bisschen Fernsehen gucken. Aber am Wochenende da schnattern wir mal kurz und dann sagen Sie mir auch, wie es Ihrem Wellensittich geht. Und da so mal 5 Minuten Zeit nehmen. Wenn ich das erreiche, alleine durch mein Programm oder dass ich so viel öffentlich mache, dass der ein oder andere da mal hinschaut, dann habe ich viel bewegt.
Ist das in deinem Leben wirklich so? Ich meine, das klingt jetzt fast bilderbuchhaft, so wie du es erzählst.
Es ist wirklich so. Und zum Beispiel bei mir im Nachbargrundstück, da gibt es so ein paar Jungs, die reparieren so Mopeds und basteln und so. Und irgendwann kam dann einer und sagt, Thomas, ich habe dich da mit diesen Influencern gesehen und dass du das erzählt. Ich gehe jetzt immer für unsere Nachbarin einkaufen seit einer Weile. Und da war ich richtig, ich sage, Mensch, ich bin stolz auf dich und ich war auch stolz auf mich, dass ich jemanden erreicht habe. Und ich glaube schon, dass man was bewegen kann, dass wir alle was bewegen können.
Woran machst du, an welchen Punkten machst du denn eigentlich fest, dass jemand in Einsamkeit gestorben ist? Woran erkennst du das in einer solchen Wohnung, die du begehst?
Na, erstens,
wenn du sagst, okay, ja, der liegt schon seit 5 Wochen da, dann ist es relativ deutlich, aber auch.
Das ist dann eins der deutlichen Merkmale. Ja. Oder wenn jemand nach ein paar Jahren erst gefunden wird, dann muss ja der sehr einsam gewesen sein. Es gibt aber so zum Beispiel diesen, und das hat man zum Beispiel oft, diesen Stuhl oder diesen Sessel am Fenster. Dass die einfach am Küchenfenster einen Stuhl haben und dann den ganzen Tag da rausgucken. Und ich sag mal, das ist denen ihr Fenster zur Welt und solche Kleinigkeiten sind es dann, dass viele kleine Zettel da sind mit irgendwelchen Notizen oder so, also dass man sich so eine kleine Burg ringsrum gebaut hat in einer Form. Und ja, ich finde diese, wenn ich in so eine Wohnung reinkomme und gerade von älteren Leuten zum Beispiel und man hat dann diesen Stuhl, der da ist, oder so ein Kissen am Fenster, das macht mich traurig dann in dem Augenblick, weil ich dann weiß, okay, hier ist wieder so eine Situation, hier war jemand ganz allein.
Macht dir das Angst für dein eigenes Leben oder sagst du, die Jungs mit dem Moped, die bereite ich darauf vor, dass die dann sich später mit mir unterhalten?
Manchmal ist ja alleine sein auch schön und es tut ja auch mal gut, die Reset-Taste zu drücken. Ich selber habe nicht Angst, weil ich in einem Dorf wohne, wo auch eine schöne Gemeinschaft ist, wo ich mich sehr wohl fühle in meinem Heimatort. Und ich denke auch, wenn man Familie hat und so, dann passt das. Aber treffen kannst du uns alle, wir sind nicht davor gefeit.
Was passend zur Europameisterschaft nach Fußball klingt, sind aber eher Sammel- und Müllmeister. Messis nämlich. Auf die trifft SWRs Leutegast Thomas Kund. Also zum Job gehören dann nicht nur Wohnungsauflösungen Verstorbener, sondern du hilfst auch lebenden Menschen oder ihr helft lebenden Menschen.
Genau. Wir nennen das Operation am offenen Herzen. Also wir treffen natürlich auch lebende Messis sozusagen und versuchen dann ja eine adäquate Wohnsituation wiederherzustellen. Für Ordnung zu sorgen. Und man muss halt unterscheiden zwischen trockenen und feuchten Messis. Die feuchten Messis, hohe Verwahrlosung. Also das ist einfach manchmal durch Krankheit, Depression, dass man einfach nicht hinterherkommt, nicht aufräumt und vermüllt. Dann ist dass die Müll einfach horizontal gerade Kante und man kann nur noch über das verdichtete Material drüber laufen. Mhm. Das kann also aber auch richtig hoch sein. Und es gibt den trockenen Messi, das sind Jäger und Sammler, kommt dann auch eine Verwahrlosung dazu, weil die wissen ja gar nicht mehr, wo sie es hinstellen. Und trockene Messis, ja, wenn die Kräuterbutter im Angebot ist, dann werden halt 4 Kartons gekauft und die werden erstmal in den Flur gestellt und dann ist das halt auch irgendwann nicht mehr schön.
Die werden aber auch irgendwann feucht.
Genau, also das wird auch feucht, sicher, aber die sind halt Jäger und Sammler und die wissen, wo was in welcher Ecke liegt. Also die haben eine gewisse Systematik. Das sind häufig sehr intelligente Menschen, gebildete, sehr häufig ja, Akademiker zum Beispiel, und meistens auch sehr vermögend. Also da ist meistens sogar viel Geld da und man denkt, du musst eigentlich gar nicht so wohnen, aber dieses Sammeln und dieses Aufheben und dieses Bewahren ist total wichtig.
Aber sehen die das, dass die in einer katastrophalen Unordnung teilweise wohnen? Oder also wenn ihr dann da reinkommt und sagt, so wir sorgen jetzt mal hier für Ordnung, ist das ja ein ziemlicher Eingriff für die wahrscheinlich?
Also das ist ganz wichtig, dass man da sogar, ich sag mal, den Unterschied kennt. Zum einen, die sehen das auch, denn wenn wir manchmal eine Öffnung haben, eine Wohnungsöffnung, weil irgendeine Haferie ist und wir den Mieter über mehrere Wochen oder Monate nicht erreichen, dann wird die Tür geöffnet und dann steht der Mieter hinter der Tür und dann ist der erste Satz immer, jetzt habt ihr mich endlich erwischt. Weil die fühlen sich ja wie ein Krimineller. Die wissen, dass die was falsch machen. Die wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber sie haben sich an diese Situation gewöhnt. Das Einzige ist, die anderen dürfen das nicht mitkriegen. Und dann fühlen die sich natürlich ertappt. Die denken, sie wären wohnungslos. Sie wären jetzt rausgeschmissen. Und das passiert nicht. Also auch da, jeder, der vielleicht in so einer Situation ist, es gibt beim Sozialamt Anlaufstellen, es gibt zum Beispiel auch die Caritas und andere Organisationen, die euch da helfen. Also es gibt da die Möglichkeit und die Unterstützung, die man bekommen kann, dass einem geholfen wird. Und man muss auch wissen, deswegen mag ich diese Fernsehformate nicht, so einem feuchten Messi, also so eine hohe Verwahrlosung, dem räume ich die Wohnung aus, da richtet man alles neu ein, man macht wieder ein Bett, dass die nicht mehr im Müll schlafen müssen und es ist alles gut. Das kann man innerhalb von 24 Stunden machen. Dem trockenen Messi, wenn ich da so ein Schnipsel Papier rausnehme, das ist, als ob du den kleinen Finger abhackst. Dieser Stress, der da entsteht, wenn ich jemanden dort sofort die Wohnung ausräumen würde, das kann den umbringen, der Stress. Also das ist wirklich schon, dass das tödlich sein kann. Aus dem Grund, wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Räumung gehabt, die ging über 12 Wochen. Immer donnerstags von 9 bis 14 Uhr haben wir geräumt und danach war der Stresspegel so hoch, dass wir gesagt haben, jetzt hören wir wieder auf. Und dann haben wir uns den Donnerstag drauf wieder getroffen und haben weitergemacht. Und dann haben wir wie Salamitaktik, Scheibchen für Scheibchen, Stück für Stück das aufgeräumt.
Und der Mensch, der war direkt neben euch und wollte natürlich jeden Handgriff sehen.
Der war mit
sehen.
Dabei und der, dort in dem Fall war's, der hat aktiv mitgearbeitet, der ist gerade in Ruhestand gegangen, der kriegt ein richtig cooles coole Rente in über 5.000 Euro. Also das ist jemand, dem geht es auch gut. Mhm. Und der weiß um seine Situation, aber der kommt selber nicht damit zurecht. Und das ist halt, wie gesagt, ein trockener Messi, der alles aufheben muss. Und da geht es manchmal nicht um die Zeitung, sondern es geht um diesen einzelnen Artikel, der in dieser Zeitung ist. Und deswegen hebe ich die ganze Zeitung auf. Und dann hast du, also wir hatten jetzt einen Fall, da war dann Statik, also ein statisches Problem. Wir mussten räumen, weil einfach ja, knapp 8 Tonnen Papier insgesamt in der Wohnung waren.
Wahnsinn.
An Zeitschriften. Und das ist unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen.
Wenn ihr in solchen Messi-Wohnungen für mehr Ordnung sorgt, wie lange hält sowas an?
Bei 80% sind es Rückschläge. Das passiert wieder. Unser Rekord war ja mal über 16 Tonnen, die wir aus einer Wohnung rausgeräumt hatten. Und da gab es sogar noch, eine Kollegin kam und sagt, Thomas, komm mal in das andere Zimmer. Und eigentlich ist solche so eine Aussage immer spannend, weil da irgendwas passiert. Wenn du ins Schlafzimmer gerufen wirst, ist immer irgendwas mit Erotik meistens oder so. Und in dem Fall steckte im Müll ein Knochen. Und dann habe ich den rausgezogen und hatte so ein, wie so ein Oberschenkelknochen in der Hand. Und dann habe ich die Mieterin gefragt, was ist das denn? Und hat sie mir erzählt, dass das ein Pferdeknochen ist, den sie beim Zirkus geholt hat, weil die an den Löwen eine Keule verfüttert haben. Und sie hat den aufgehoben, weil sie dem der Tochter zeigen wollte, weil die Pferde liebt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Mensch, die liebt Pferde, aber doch im Ganzen, die will doch nicht ein Stück, das ist doch nicht schön. Aber die dachte, die macht damit was Gutes. Und da waren über 16 Tonnen, das war unsere Rekordwohnung. Die hat eine neue Wohnung bei der Hausverwaltung gekriegt und die ist jetzt voller, die war kleiner jetzt, die neue Wohnung, aber die ist momentan mittlerweile, also ein paar Jahre her, ist die voller und es ist mehr drin als in der vorhergehenden. Und ja, wir kämpfen dort gerade gegen die Obdachlosigkeit, dass die Frau bewusst wird, wenn sie weiter so macht, dass er halt obdachlos wird, weil sie keiner mehr aufnimmt in irgendeine Wohnung.
Schlussrunde in SWR 1 Leute mit dem Tatortreiniger Thomas Kund. Und es hat sich einer deiner Freunde gemeldet, Tizian Taube. Du weißt gleich mit dem Namen was anzufangen.
Ich grüße Tizian, ne? Das ist ja schön.
Der hat dich auch nochmal hervorgehoben. Toller Mensch, dein Programm auf der Bühne, jede Hochachtung verdienst du, schreibt er. Ich bin froh, einer seiner Freunde zu sein und kann jedem nur empfehlen, in sein Programm zu schauen. Die Lehre, die dort rübergebracht wird, dass Einsamkeit krank macht und wir alle etwas dagegen tun können, ist unglaublich wertvoll. Was ist Tizian für ein Freund für dich?
Also ich muss dazu sagen, er ist Stuttgarter gewesen, also er ist ursprünglich von hier.
Das ist
hier
nicht,
und deswegen,
nicht schlimm.
Ja, deswegen ist es kein schlechter Mensch. Nein, Quatsch. Der hat mir sogar gesagt, dass er SWR hört, deswegen beste Grüße an ihn. Und das ist ein Kripo-Beamter und ich habe ihn an einem Leichenfundort kennengelernt. Und das war Bestandteil der letzten Show sogar, weil das ziemlich spannend war. Also an dem Ort, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns noch nicht gemocht, aber danach ist eine wunderbare Freundschaft draus entstanden. Und ich habe im Nachgang sogar Drehgenehmigung für diesen Leichenfundort bekommen. Und da war jemand als Praktikant da und die Redakteurin rief mich immer an und sagt, wir sind am Limit, die Sendung heißt am Limit, wir müssen ans Limit kommen. Und ich habe immer gedacht, der Verstorbene lag 6 Wochen tot in der Wohnung,
das
mehr Limit
schon
geht nicht. Und dann habe ich gedacht, wie kriegst du das noch geregelt, weil die immer sagte, wir müssen ans Limit kommen, der muss ans Limit. Und dann bin ich da hingefahren früh, schon ein paar Stunden eher und habe nochmal die Fenster aufgemacht, weil frische Luft ist natürlich für Bakterien immer ganz gut, dann können die nochmal durchatmen. Und dann habe ich die alle wieder zugemacht und habe eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht die klügste in meinem Leben war. Ich habe von Sternchen auf 5 gedreht, den Thermostaten an der Heizung.
Warum?
Und na, dann gibt's halt nochmal einen kleinen Turbo für die Bakterien. Mhm. Und dann sind wir danach dorthin gefahren. Ich habe die Tür geöffnet und ich wusste, das war ein Fehler, weil der Geruch war so krass geworden. Wir hätten fast den Dreh abbrechen müssen, weil dem Kameramann kam es andauernd wieder hoch und so. Also das war ein echt krasser Dreh. Und ich bin froh, dass wir es dann noch hingekriegt haben, weil ja, da war der Turbo wirklich gezündet.
Das musste Tizian also miterleben. Wolfgang Fonden aus Marbach am Neckar hat sich gemeldet. Ich höre dem Mann zu, damit bist du gemeint, und bin beeindruckt davon, wie empathisch und tiefmenschlich er ist. Du bekommst sehr viel Lob hier ab. Hut ab,
Dankeschön.
Wer sowas kann, schreibt Steffi. Wie bekommt man denn, fragt sie, den Leichengeruch wieder aus den Räumen?
Wir haben 2 Arten der Vernebelung oder 2 Arten von Geräten. Also es gibt natürlich Ozon. Damit muss man natürlich ein bisschen wissen, wie es funktioniert, was wichtig ist bei Ozon, weil Ozon ist schwerer wie Luft. Das heißt, wenn im Nachbarzimmer noch jemand mit einem Dackel ist, könnte es sein, dass ich den Dackel umbringe. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Wir vernebeln sehr viel mit Wasserstoffperoxid. Das ist ein Desinfektionsmittel, was im Nachgang in Wasser und Sauerstoff zerfällt und dadurch keine Rückstände hat, aber tötet alle Bakterien und die sind für den Geruch verantwortlich. Das ist für uns die effektivste Variante. Und ansonsten schrubben, schrubben, schrubben.
Und nicht mit einem Holzschrubber, wie wir gelernt haben. Stefan Preisendanz hat geschrieben und möchte wissen, wer zahlt denn eigentlich die Rechnung nach getaner Tatortreinigung?
Ja, immer der uns beauftragt. Das sind die Hinterbliebenen. Das ist manchmal Sozialamt oder Ordnungsamt. In den häufigsten Fällen sind es die Vermieter, weil wenn in Einsamkeit gestorben wird, gibt es keine Erben und dann heißt das, dass das Problem beim Vermieter ist und dann beauftragen uns die Hausverwaltung oder Vermietung.
Okay, also sind es meistens die Hinterbliebenen, die euch den Auftrag gegeben haben. Susanne Molt hat geschrieben, hallo liebes Team, ihr habt heute einen sehr interessanten Gast. Ein Thema, das mich sehr interessiert und ich könnte ihm stundenlang zuhören, weil er so eine angenehme Stimme hat. Also du weißt, glaube ich, genau, was du machst und die ist von Vorteil für so einen Auftritt. Anita geht in die gleiche Richtung. Der heutige Gast scheint ein besonderer Mensch zu sein, empathisch und reflektiert, mehr von solchen Menschen. Und tolle Leute-Sendung wird auch bescheinigt von Mobilisto. Hab geraten, eine richtige Wohlfühl-Gänsehaut. Sven,
vielen,
ist das.
Vielen Dank.
Und ich glaube, damit hast du ja dann wirklich alle Emotionen mehr oder weniger abgedeckt. Du hast vielleicht bei dem einen oder anderen für einen kleinen Wirkreiz gesorgt, für einen ganz kurzen Moment, für einen Schauer über dem Rücken, der läuft, aber halt auch so was Nachdenkliches, dass wir alle mal ein bisschen mehr auf unsere Nachbarn achten sollten. Und da geht auch in die Richtung Susanne Schneider. Sie ist seit mehr als 20 Jahren Krankenschwester und sie sagt auch, es sterben immer mehr Menschen einsamer und da sollte uns doch kein Zacken aus der Krone brechen, mal für 5 Minuten Smalltalk stehen zu bleiben mit der Nachbarin, mit den Menschen auf der Straße, dass eben wir solche Situationen weniger haben. Thomas Kund, vielen Dank, dass du hier warst. Hast du noch eine Botschaft? Du setzt es gerade noch so an.
Ich möchte mich bedanken für das tolle Feedback und auch, dass der eine oder andere genau das genauso sieht. Das finde ich toll. Ja, und ansonsten schön, dass ich hier sein durfte. Lächelt die Welt an und sie lächelt zurück.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.